Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Ja, vielleicht erstmal ein riesen Dankeschön an unsere Musiker, oder? Hey, super cool. Ja, die schwitzen sich hier oben echt einen ab. Es ist nochmal ein paar Grad wärmer. Und trotzdem sind sie immer am Start. Hey, mega cool. Schön, dass du da bist in unserer neuen Serie. Ich möchte auch ganz, ganz herzlich in Balingen unsere Location begrüßen. Auch an euch, hallo. Super, dass ihr da seid in unseren neuen Räumen, den ersten Podcast jetzt dann auch feiert und zelebriert. Herzlichen Gruß an euch. Vielleicht den auch mal einen Riesenapplaus, oder? Applaus an Balingen. Hey. Genau, es gibt ein Thema in unserer Gesellschaft, das dir an ganz, ganz vielen Situationen, an allen möglichen Ecken begegnet. Und zwar heißt dieses Thema Orientierungslosigkeit. Und kurze Frage, wer von euch war schon mal so richtig orientierungslos? Ja, gut, bei den anderen hat es mit Alkohol zu tun, deshalb streckt er nicht, aber auch okay. Also jeder kennt so irgendwie dieses Gefühl, ja, die Orientierung so zumindest kurzfristig mal verloren zu haben. Und wenn ich über Orientierungslosigkeit spreche heute, dann denke ich weniger an Jogis Jungs. Ja. Die wussten theoretisch schon, wo das richtige Tor steht, haben es halt nicht getroffen. Gut, auch nicht so schlimm. Orientierungslos meine ich was anderes. Soziologen haben festgestellt, dass wir in einer orientierungslosen Gesellschaft leben. Und ich finde das ehrlich gesagt nicht besonders überraschend. Der Orientierungssinn entwickelt sich zwischen dem 7. und dem 11. Lebensjahr. Und was machen wir in der Zeit? Wir sitzen in der Grundschule und lernen lesen und schreiben. Ja, da brauchen wir uns nicht wundern, dass wir nachher rauskommen und von Orientierung keine Ahnung haben. Aber im Ernst, das ist wirklich ein ernstes Thema in unserer Gesellschaft. Ja, wir haben in allen möglichen Bereichen so eine Orientierungslosigkeit. Zum Beispiel sind wir kommunikativ orientierungslos. Wir kommunizieren immer mehr. Da gibt es Statistiken, ja, wie viel wir kommunizieren den ganzen Tag. Wir verstehen aber immer weniger. Und das könnte sein, dass das mit dem Vincent van Gogh-Syndrom zu tun hat. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das Vincent van Gogh-Syndrom, wir hören nur mit einem Ohr zu. Oh. Ja, gut, muss man drüber nachdenken. Ich verstehe. Ich glaube aber tatsächlich, das hat einen guten Grund, weil es gibt sehr viel Kommunikation, die lohnt sich schlicht nicht zuzuhören. Ja, ich meine so Kommunikation über WhatsApp. Kennt ihr das auch? WhatsApp-Kommunikation? Da kommt eine WhatsApp. Hi. Auch hi. Was machst du? Nix. Auch nix. Cool. Smooth. Hä? 30 Sekunden nichts. Bist du jetzt sauer? Warum antwortest du nie? Von dir kommt nie was. Ich bin jetzt sauer. Aha. Das ist WhatsApp. Und ihr seid jetzt nur so betreten, weil ihr das auch kennt, gell? Ja, so kommunizieren wir über WhatsApp. Und ehrlich gesagt, ich finde das schon manchmal ein bisschen orientierungslos. Wir haben das ähnliche Phänomen der Orientierungslosigkeit im Bereich von Beziehungen. Jetzt kannst du für dich selber mal so einen kurzen Check machen, wie es mit deinen Beziehungen aussieht. Folgendes kommt häufiger vor. Snapchat, 50 Follower. Instagram, 150 Follower, Facebook, 800 Freunde, Helfer beim Umzug, Mama und Papa. Ja, da stimmt was nicht. Und wisst ihr was? Immer mehr junge Menschen sind orientierungslos bei der Berufswahl. Und ich meine, da gibt es auch einen Grund dafür. Nach der Schule will ich studieren, aber erstmal pausieren. Und mich dann orientieren. Und dabei kann man sich ja dann ganz schnell mal irren. Okay, sorry. Deshalb fängt man wieder vorne an mit pausieren. Ja, das ist manche Karriere heutzutage. Und wenn du dir das anguckst, dann denkst du, ja, da ist wirklich Orientierungslosigkeit dahinter. Und das Thema geht tief und ich glaube, es ist auch wirklich ernst. So der letzte Punkt, wo ich das an mir persönlich festgestellt habe, ist räumliche Orientierungslosigkeit. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich möchte mich mal outen. Also wenn ich über die Straße gehe, brauche ich ein Navi. Ja, ich finde das schwierig, ohne Navi geht so gar nichts mehr. Und na, komm, steht mal auf. Steht einfach mal alle auf. Voll cool, ihr habt das Prinzip Navi kapiert. Sehr gut. Ihr dürft euch wieder setzen. Ja, sorry, sinnlose Aktion, ich gebe es zu. Aber genau so sind wir, orientierungslos. Kleiner Spaß. Was mir aber wirklich ernst ist, ich glaube, dass es in unserer Gesellschaft ein Problem ist. Ich habe diese Woche einen Bericht angeschaut von Jugendlichen, die so über ihr Leben und alle möglichen Facetten sprechen. Und da war eine junge Frau dabei, die fand ich echt bemerkenswert. Und das habe ich euch mitgebracht. Schaut mal.
Also ich glaube, dass Unentschlossenheit auf jeden Fall einer der Hauptpunkte ist. Ich glaube, die meisten haben heutzutage extreme Schwierigkeiten, irgendwie ihren Weg zu finden, weil es unfassbar viele Möglichkeiten gibt und man unfassbar viele Interessen hat und auch irgendwie weiß, man kann rein theoretisch alles davon umsetzen und verfolgen, aber man kann selten was wirklich auf den Punkt bringen und es wirklich tun, es sei denn, man hat irgendwie den unwahrscheinlichsten Drive oder trifft irgendwie die richtigen Leute, die einem da irgendwie zu verhelfen. Also ich denke so, das ist...
Ich glaube, dass die junge Dame ganz schön viel verstanden hat. Wir haben unendlich viele Möglichkeiten, theoretisch alles umzusetzen. Und weil wir so viele Möglichkeiten haben, bringen wir nichts mehr auf die Straße. Und ganz ehrlich, dieses Phänomen macht vor uns Christen nicht Halt. Ich glaube, dass es da genau gleich ist. Du kannst dich für so unglaublich viele Richtungen entscheiden. Es gibt eigentlich für jeden Geschmack, für jede Persönlichkeit ein Angebot. Kirchlich, christlich gesehen. Von Love Your Neighbor, Heilsarmee, Sportler ruft Sportler, Street Worship hin bis zur Megachurch. Alles dabei. Und weil du dich für alles theoretisch entscheiden könntest, entscheidest du dich für nichts mehr. Und ich glaube, dass das ein echtes Problem ist. Wir haben uns als Kirche gefragt, hey, wie sieht es denn hier in dieser Church aus? In Reutlingen, in Balingen. Wie geht es uns denn mit dieser Orientierung? Und das Ergebnis dieser Gedanken ist die Serie Like Jesus. Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Und wisst ihr, das ist nicht einfach ein Slogan. Das ist nicht einfach nur eine geile Überschrift über eine Church, sondern wir glauben, dass das der Auftrag Jesu an uns ist. Wir glauben, dass Jesus genau das von uns möchte, dass wir ihm ähnlicher werden, dass wir ihm nacheifern und so werden, wie er war und ist. Aber dazu ist es klug, dass man jemanden erstmal kennenlernt und erstmal schaut, wie ist er denn wirklich?
Mein Name ist Bond. James Bond.
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 Mein Name ist Bond. James.
Konnte sich jemand den Namen merken? Irgendwie wiederholt ständig, gell? Genau, das ist ein Markenzeichen von James Bond. Der ist ein Gentleman. Der stellt sich erst mal vor, wenn er irgendwo auftritt. Und Gott ist, glaube ich, genau gleich. Gott stellt sich erst mal vor, bevor er Menschen einen Auftrag gibt. Das war bei Abraham so, das war bei Moses so, das war bei Josua so und das war bei einem ganz speziellen jungen Mann namens Hesekiel so. Ich weiß nicht, ob du Hesekiel kennst. Hesekiel ist ein junger Mann, der lebte im 6. Jahrhundert vor Christus und er lebte genau in dieser Zeit, als das Volk Israel weggeführt wurde. Es war gefangen genommen worden und saß in Babylon. Und in diesem Babylon, da lebte Hesekiel. Und Gott hatte einen ganz speziellen Auftrag für ihn. Er wollte Hesekiel gebrauchen, aber zuerst stellt er sich vor. Und dieses Vorstellen, das ist ein ganz klein bisschen speziell. Hesekiel bekommt Visionen, er bekommt Bilder, wie eine Art Film vor seinem inneren Auge. Und es wird berichtet, diese allererste Begegnung, die Hesekiel mit Gott hat. Und das könnt ihr nachlesen, Hesekiel 1, dort heißt es dann, vor seinem Auge sah er auf einmal einen Sturm. Einen richtig krassen Sturm. Inmitten des Sturms war eine große Wolke. Und inmitten dieser Wolke war ein Licht. Ein grelles, ein strahlendes Licht. Um dieses Licht oder in diesem Licht sah er auf einmal vier Wesen. Und diese Wesen waren zur Hälfte Mensch, zur Hälfte Tier. Jedes dieser Wesen hatte vier Gesichter. Hesekiel 1, Vers 10. Jedes sah anders aus. Vorne war das Gesicht eines Menschen. Rechts das eines Löwen, links das eines Stiers und hinten das eines Adlers. Und er beschreibt sie weiter. Er sagt, jedes dieser Wesen war auf zwei Rädern. Und diese Räder waren so im rechten Winkel zueinander gestellt, in der Mitte eine Doppelachse. Und so konnten sie in jede Richtung sich bewegen, ohne sich umdrehen zu müssen. Schon ein bisschen crazy, gell? Und er sagt weiter, diese Wesen, die fuhren jetzt umeinander und wenn die vier Gestalten gingen, dann liefen auch die Räder mit. Und wenn die Gestalten sich von der Erde erhoben, dann hoben sich auch die Räder. So, und jetzt gibt es Leute, die lesen die Bibel, die schlagen Hesekiel auf, fangen an zu lesen und dann entwickeln sie die krassesten Fantasien. Auf einmal hast du Herr der Ringe in der Bibel. Ja, da kommen Fabelwesen, wow, also echt spooky. Und wenn du siehst, was dann so auch gemalt wurde in den letzten Jahrhunderten, ziemlich abgefahren. Dabei ist diese Passage im Hesekiel gar nicht so kompliziert. Man muss nur wissen, in was für eine Situation hinein Gott gesprochen hat. Und dazu muss man Hesekiel kennen, dazu muss man Babylon kennen. Hesekiel lebte in diesem Babylon. Ich habe da ein Bild mitgebracht, ja, das wurde mit einer Drohne gemacht damals. Man kann so schön sehen, Babylon, der Tempel, ziemlich krasse, abgefahrene Stadt. Und dort lebte Hesekiel. Das Spezielle an Babylon war extrem religiös. Also sehr okkult religiös und Religion hatte einen mega krassen Stellenwert. Schon die allerkleinsten Kinder wurden im Mythos erzogen. Also man hat ihnen beigebracht, wie die Religion war. Und jetzt muss man wissen, wie diese Religion aussah, ihre Vorstellung. In Babylon dachten die Menschen damals, das ganze Universum ist eine große Wolke. Ja, man sah so die Milchstraße am Himmel, man sah den Nebel am Himmel und man dachte, es ist eine große Wolke. Inmitten dieser Wolke ist eine Scheibe, ein Rad. Warum ein Rad? Weil die Wissenschaftler damals schon wussten, dass die Erde sich dreht. Und deshalb haben sie sich die Erde als ein Rad vorgestellt. Und um dieses Rad herum gab es nun vier Götterwesen. Diese Götterwesen in Babylon waren immer halb Mensch, halb Tier. Und über diese Götterwesen, da dachten die Menschen, hey, diese Wesen, die haben alles in der Hand. Das, was die machen, das entscheidet über unser Schicksal. Und es gab vier zentrale Götter in Babylon. Da war zunächst mal der Menschgott Nabu. Übrigens, die Römer haben das alles übernommen. Die haben nur einen anderen Namen vergeben. Nabu hieß bei den Römern Merkur und war der Gott der Weisheit und der Schrift. Dann gab es den Löwen, Nergal, die Römer nannten ihn Mars. Es war der Kriegs- und der Umweltgott. Es gab den Stier, Marduk oder Jupiter, das war der Stadtgott. Und es gab den Adler, Ninurta, Saturn, das war der Windgott. Und jetzt glaubten die Menschen, dass wenn diese vier Götter sich um die Erde herum bewegen, dann macht die Erde alles mit. Und das spürt man in der Natur. Wenn diese Wesen sich erhoben, dann erhob sich die Erde und es gab eine Dürre. Wenn sie sich absenken, dann ging die Erde runter und es gab eine Sintflut, eine Sturmflut und alles wurde überflutet. Und man glaubte jetzt zutiefst, dass man von diesen vier Göttern abhängig war. Sie bestimmten das ganze Leben. Und Gott nimmt genau dieses Bild, das Hesekiel durch und durch kannte, und sagt das alles Entscheidende jetzt in Vers 20. Sie, diese Wesen, gingen, wohin Gottes Geist sie trieb. Und die Räder bewegten sich mit ihnen, denn ein und derselbe Geist lenkte sie. Gott sagt Hesekiel, Hesekiel, hör mal zu, das, was du alles weißt über Götter, nimm das. Aber eins sollst du wissen, die bewegen sich nur so, wie ich es will. Ich bin der Chef. Ich habe den Wind im Griff, ich habe dein Schicksal im Griff, ich habe die Weisheit im Griff, ich habe die Natur, ich habe den Krieg, ich habe das alles im Griff. Aber lieber Hesekiel, ich werde dir in diesen vier Charakteren begegnen. Denn in diesen vier Charakteren findest du mein Wesen wieder. Viele, viele, viele Jahre später sagt Jesus mal zu seinen Jüngern, wer mich gesehen hat, der hat auch den Vater gesehen. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin, der Vater in mir ist? Was ich euch sage, habe ich mir nicht selbst ausgedacht. Mein Vater, der in mir lebt, handelt durch mich. Glaubt mir doch, dass der Vater und ich eins sind. Und wenn ihr schon meinen Worten nicht glaubt, dann lasst euch doch wenigstens von meinen Taten überzeugen. Und wenn wir Jesus anschauen, seine Worte, seine Taten, dann finden wir diese vier Charaktere wieder. Jesus erscheint uns im Stier, im Adler, im Löwe und im Mensch. Jesus, und ich danke dir, dass du, bevor du uns berufen hast, bevor du uns einen Auftrag gegeben hast, dich selber vorstellst. Ich danke dir für diese gigantische Serie, dass du dich uns vorstellst, dass wir einen Blick bekommen von dem, wer du bist und wie du bist. Danke, dass du zu uns redest. Amen. Heute wollen wir uns speziell den Stier anschauen. Und der Stier, muss ich ehrlich sagen, das finde ich irgendwie ein ganz crazy Tier. Ich weiß, das ist ja jetzt nicht so das Tier, so das so bei jedem Kind so als erstes auf die Liste kommt. Aber ich weiß nicht, ob du dir jemals einen Stier live angeschaut hast. Ob du schon mal vor so einem Stier standest. Ich finde es der Wahnsinn. Ja, dieses Tier, das hat eine Ausstrahlung, das ist unglaublich. Wenn du da stehst und so ein richtiger Bulle mit seiner Kraft, mit seinem Nacken, mit seiner Power. Wenn du das mal gesehen hast, dann verstehst du, das ist überhaupt kein Wunder, dass durch die Jahrhunderte hinweg der Stier als ein Sinnbild dient. Und auch heute noch, das ist übrigens von einem bekannten Sportwagen, das Emblem, ja, man benutzt das auch heute noch als Sinnbild für Anmut, für Kraft, für Stolz, ja, und für diese unbändigende Stärke. Einfach nur crazy. Das ist noch ein junger Bulle und das Auto mit Insassen hat locker 2 Tonnen. Das hebt er einfach geschwind mal an. Ein Stier hat so viel Kraft, so viel Power. Und ich denke manchmal, hey, diese Seite von Gott, das finde ich so crazy. Zu sehen, hey, da ist Ehrfurcht drin. Gott zu begegnen in seiner Kraft, in seiner Stärke, die er zum Ausdruck bringt. Das finde ich wirklich der Hammer. Und dann gibt es aber auch natürlich ein Gegenteil vom Stier. Ja? Also eigentlich ist es dasselbe Tier, aber so das Gegenteil vom Stier ist der Ochse. Wow, schon irgendwie cool, gell? So eine Kuh vor dem Karren. Was ist der Unterschied zwischen einem Stier und einem Ochse? Schnipp, schnapp, Eier ab. Das ist der einzige Unterschied. Ein kastrierter Bulle wird zum Ochsen. Und warum? Weil man ihn sich nutzbar macht. Man will den Bullen zähmen und ihn vor seinen Karren spannen. Deshalb kastriert man ihn. Und wenn ich mir all diese Beschreibungen anschaue, die ich so in den letzten Jahren in vielen Predigten gesehen habe, die ich in vielen Büchern wiederfinde, wenn ich sehe, wie Jesus beschrieben wird, da muss ich ganz ehrlich sagen, dann habe ich vielleicht die lila Kuh vor Augen oder so einen Ochsen, aber nicht wirklich einen Bullen, einen Stier. Aber das ist die Facette, die Jesus auch ausmacht. Ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht, da denkt man zunächst gar nicht, dass sie wirklich von Jesus ist. Er sagt mal, ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Was wollte ich lieber, als dass es schon brennte? Das ist auch Jesus. Nicht nur dieser Kuschelige. Nicht nur dieses immer easy peasy Harmonie und so. Jesus war ein Bulle. Es gibt eine Situation, die bringt es so krass auf den Punkt. Jesus ging in den Tempel und er schaute sich an, was da abgeht. Und dann wird berichtet, als er in diesen Tempel hineinging, da heißt es, Jesus machte sich aus Stricken eine Peitsche und jagte die Händler mit all ihren Schafen und Rindern aus dem Tempelbezirk. Er schleuderte das Geld der Wechsler auf den Boden und warf ihre Tische um. Ey, schaut euch mal die Szenen an, die du in Kinderbibeln und sonstigem findest über diese Bibelstelle. Da kommt dann ein Jesus so mit dem Staubwedel. Aber wisst ihr, was dort beschrieben wird? Jesus hat eine Strategie von wegen Affekt. Der nimmt absichtlich Stricke, macht sie zusammen zu einer Peitsche, zu einer Waffe, geht dort rein und schlägt um sich. Und Jesus wirft nicht nur die Tische um. Er sorgt dafür, dass die ganzen Kühe rausrennen, die Schafe Panik kriegen. Er macht einen riesen Zinnober im Tempel. Und wisst ihr was, wenn mal so richtige Rinder loslegen, das ist gefährlich. Und Jesus geht da nicht rein und sagt, hey, geht mal auf die Seite, jetzt könnte es eventuell ein bisschen Action. Nein, wie ein Bulle geht er dort rein und räumt auf. Jesus wie ein Stier, wenn es um seine Sache geht. Jesus ließ sich nicht kastrieren. Es gab in seinem Leben ganz, ganz viele Gelegenheiten, wo Menschen versuchten, ihn vor ihren Karren zu spannen. Das begann mit seiner Mutter bei der Hochzeit zu Kanaan. Ich habe das heute Morgen verwechselt, ich möchte es jetzt richtig stellen. Seine Mutter ging zu ihm und sagte, hey Jesus, der Wein ist alle, du musst das regeln. Und es heißt wörtlich dort, er sah sie an und sagt, Weib, schweig. Okay, das ist im Jahr 2018 politisch ein bisschen schwierig, gebe ich zu. Aber genau das waren seine Worte. Jesus ließ sich nicht vor den Karren spannen. Als er der Meinung war, dass es soweit ist, hat er gehandelt. Die Pharisäer wollten ihn für sich gewinnen. Sie machten ihm ein Angebot, einen Deal. Sie sagten, hey, mach gemeinsame Sache mit uns und dann kommt's ganz cool, dann kommt's easy, wenn du mit uns zusammen gehst. Und die Situation wird beschrieben. Jesus würdigt sie noch nicht einmal eines Wortes. Er läuft einfach durch sie hindurch. Und dann kommt eine Situation, Jesu, einer seiner engsten Freunde, Petrus, der wirklich am Herzen Jesu dran ist. Jesus offenbart ihnen und sagt, hey, ich werde sterben müssen, ich werde hingerichtet, es wird richtig übel. Und Petrus voller Liebe und Inbrunst zu ihm sagt, hey, Jesus, das soll dir nicht widerfahren. Und Jesus schaut ihn an und sagt, Satan, schweig. Wenn du in deinem Leben eine Entscheidung getroffen hast, wenn du sagst, du möchtest Jesus nachfolgen, du möchtest wirklich werden wie Jesus, dann garantiere ich dir, in deinem Leben werden Menschen kommen, die dich kastrieren wollen. Das wird passieren. So wie es Jesus ging, wird es auch dir gehen. Ich kann an der Stelle nur von mir ganz persönlich erzählen. Das ist einfach nur mein Erfahren in den letzten 10 Jahren. Seit wir diese Kirche hier gegründet haben. Ich kann euch nicht mehr sagen, wie viele Menschen versucht haben, mich zu kastrieren. Das klingt natürlich immer irgendwie dann nett. Mike, warum ist es so dunkel hier? Wenn ihr es heller machen würde, dann würde dir viel mehr andere Leute erreichen. Mike, warum ist es so laut hier? Mike, warum ist so viel Technik hier drin? Mike, warum benutzt du solche komischen Worte auf der Bühne, die man sonst nur auf der Toilette benutzt? Mike, du musst anders sein. Schnipp, schnapp, schnipp, schnapp. Und ich habe das so oft erlebt. Und manchmal sind es wirklich die engsten Leute, deine engsten Vertrauten. Und sie meinen sogar gut. Und sie wollen dich kastrieren. Like Jesus sein heißt, lass dich nicht kastrieren. Wenn Menschen es nicht schaffen, dann versucht es der Teufel persönlich. Jesus ging in die Wüste, um zu fasten, um sich auszurichten, um sich seines Auftrags bewusst zu werden und sich zuzurüsten. Und mitten in diese Phase hinein kommt der Teufel und beginnt, Jesus zu versuchen. Und wir sollten genau hinschauen, weil der Teufel arbeitet in Strickmustern. Und wie macht er es? Das ist symptomatisch. Er geht her und er sagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass diese Steine zu Brot werden. Ich weiß nicht, ob du jemals über diesen einen Vers nachgedacht hast. Dahinter steckt eine Strategie. Das Erste, was der Teufel macht, ist, er zweifelt deine Identität an. Wenn du Gottes Sohn bist, wenn du Gottes Kind bist, was? Du? Ey, komm. Jetzt mach keine Witze, oder? Ey, jeder auf der Welt kann sich Gottes Kind nennen, aber du doch nicht. Hallo? Und die zweite Strategie ist, er fordert dich auf, deine Gaben zu missbrauchen. Ja, Stein und Brot ist überhaupt kein Thema. Er macht auch Wasser und Wein. Das ist nicht das Ding. Aber er fordert Jesu auf. Er sagt zu ihm, hey, wenn du diese Gaben schon hast, dann setz sie dafür ein. Und ich glaube, der Teufel arbeitet immer noch genau gleich. Er zweifelt an deiner Identität und er möchte dich verlocken, deine Gaben falsch einzusetzen. Und ich glaube, in diesen Momenten brauchen wir die zweite Eigenschaft eines Stieres. Jetzt fragst du dich vielleicht, was soll daran besonders sein? Ja gut, die stehen sich halt gegenüber. Das Besondere daran ist, dass das 15 Sekunden sind aus einer etwa halbstündigen Szene. Die Stiere stehen über 30 Minuten sich gegenüber. Und das, was man hier jetzt noch nicht gesehen hat, sie sind Stirn an Stirn und sie legen all ihre Kraft, die sie haben, in diesen Kampf. 30 Minuten lang, jeder Muskel ihres Körpers ist angespannt. Und wenn du mal Bock hast, mach das zu Hause mal. Versuch es mal vorm Spiegel. Stell dich mal hin und spann mal jeden Muskel in deinem Körper an. Mach das eine halbe Stunde und du gehst am Stock, das sage ich dir. Wahrscheinlich brichst du vorher zusammen. Es ist eine unfassbare Ausdauer dahinter. Und nach 30 Minuten kommt auf einmal der Moment, an dem der andere ganz kurz schwach wird. Und dann ist der Kampf innerhalb von Sekunden beendet. In der Bibel heißt es, unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Like Jesus sein heißt, halte fest an deiner Identität. Lass nicht locker. Bleib stehen in deiner Identität und frag Gott danach, wo du deine Gaben einsetzen sollst. Und ich komme zum letzten Punkt. Wir könnten ewig über den Stier reden. Der hat so viele Eigenschaften, die Jesus gleich sind. Aber die wichtigste Eigenschaft. In der Bibel werden verschiedene Wege des Opferns beschrieben. Wenn du ins Alte Testament reingehst, dann gibt es im dritten Buch Mose, gibt es zig Seiten, in denen einfach vorgeschrieben wird, wie Menschen zu opfern haben. Und da gibt es eine Staffelung. Da gibt es so leichte Vergehen, dann gibt es ein Turteltäubchen, dann gibt es ein bisschen größere Vergehen, dann gibt es ein Schaf oder auch mal ein Reh. Und dann gibt es das ganze Volk. Dann gibt es die Summe der Schuld. Und über die Summe der Schuld heißt es, dass ein Stier geopfert werden soll und kein normaler. Wählt er ein Rind für ein Brandopfer, muss er ein männliches, fehlerloses Tier nehmen, damit mir seine Gabe gefällt. Das definiert Gott. Gott sagt im Hesekiel, Hesekiel, du wirst mich in diesen vier Charakteren wiederfinden. Und in dem wichtigsten Punkt, nämlich das edelste Opfer, findest du Jesus Christus wieder. Im zweiten Korintherbrief heißt es, denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Jesus ist dieser edle, dieser fehlerlose, dieser unbefleckte Stier, von dem Gott gesagt hat, hey, dieses Opfer, das lasse ich mir gefallen, das nehme ich an. Und wisst ihr, das Verrückteste an Jesus ist, er hat all diese Eigenschaften des Stieres nicht nur in sich versammelt, sondern er sagt, hey, wenn du mir nachfolgst, dann beginne ich in dir zu leben. Wenn du mir nachfolgst, wenn du ein Leben führen willst, das like Jesus ist, dann werde ich in dir zum Löwen, zum Adler, zum Mensch und zum Stier. Amen.
Sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.